Hallo, liebe Besucherin, lieber Besucher der Lothringer Kunsthalle in München. Mein Name ist Konstantin Lannert und ich möchte dich gerne begleiten auf einer kleinen Tour durch die aktuelle Ausstellung This Probably Will Not Work. Drei Künstler werden uns auf dieser Reise begleiten. Ein Grieche, Kostis Velonis, ein Italiener, Federico De Frati, und ein Schweizer, glaube ich, Stefan Burger. Wir laufen jetzt also gemeinsam durch die Räume, durch die Halle, und ich werde spontan kommentieren, ein wenig wie im Fußball bei einer Länderspiel-Live-Berichterstattung, was ich sehe, und damit werde ich wahrscheinlich auch kommentieren, was ich alles nicht sehe. Das bedeutet für euch als Zuhörer, die Augen besonders weit aufzuhalten und kritisch zu hinterfragen, was denn nun alles auf dieser Reise passieren wird. Das sind drei Künstler und ich glaube, wir machen das am besten so, dass wir nicht eine Tour durch die Halle gehen, sondern uns mit den drei vorgefundenen Positionen beschäftigen. Wir gehen also an dieser pinken Rampe vorbei im ersten Raum und gleich in den hellsten Ort. Wir sehen hier zwei Werke von Kostas Velonis links und rechts, an denen gehen wir vorbei und in die erste rechte Ecke. Wir befinden uns sozusagen jetzt 3 Minuten nach Anpfiff und vor uns steht ein großes, vor allem aus Holz gebildetes Objekt. Es schaut erstmal aus wie eine Mischung aus einem Riesenrad und einer großen Kabeltrommel. Allerdings ist es kein Riesenrad, sondern jetzt tut sich hier ein Schaukelstuhl auf, auch nicht ganz, vielleicht ein Stuhl von einem großen Kettenkarussell, der also zwischen diesen zwei großen, miteinander verbundenen Kreisen hängt. Der Stuhl ist still waiting for approval from the Technische Überwachungsverein, also der TÜV Deutschland hat anscheinend noch nicht seine Akzeptanz bekundet, dass dieses Objekt hier benutzt werden kann, aber dadurch, dass der TÜV also erwähnt wird, scheint es sich um ein praktisches Gerät zu handeln, etwas, das für einen Benutzer gedacht ist, denn eigentlich nur dort kommt der TÜV ins Spiel. Was hat das mit diesem beinahe irgendwie so lebewesenartigen Gerüst auf sich? Eine Schaukel also in der Mitte und zwei große Räder links und rechts. Diese Räder sollen sich sicher drehen. Sie haben auch so kleine Füßchen, wie bei einer großen Raupe vielleicht, außen montiert. Und in der Mitte kann man also Platz nehmen. Und wenn man dann schaukelt, das wird wahrscheinlich schnell klar, würde man sich, während man nach vorne schaukelt, also diesen ganzen Kreis mit sich führen und dann bei der Rückwärtsbewegung wieder in die andere Richtung. Und es ist also nicht so, dass man hier jetzt aus der Lothringer Halle damit herausschaukeln könnte, denn jede Bewegung, die eigentlich nach vorne gehen müsste, würde genauso auch zurückgetan werden. Wir schauen jetzt einfach mal in das dazu angebrachte Heft. Die Arbeit heißt, ist von Federico De Frati und heißt Off the Unbearable Happiness of Moving Machine. Produziert im Jahre 2015. Dieses Produktionsjahr trifft, soweit ich weiß, auf praktisch alle Werke zu, denn die drei Künstler wurden für diese Ausstellung ausgewählt und ihnen wurde diese Halle mehr oder weniger auch überlassen, sodass sie, nachdem sie Vorschläge eingebracht haben, dann hier eben ganz, ganz neue, aktuelle Arbeiten entwickeln konnten. Und hier schauen wir jetzt also in das Manual sozusagen, das Journal hinein zu dieser Schaukel. Ich hoffe mal, dahinter verbirgt sich so etwas wie ein Benutzerhandbuch. Und wir lesen gleich zu der technischen Konzipiertheit dieser vor- und zurückrollenden Schaukel, dass if it works and it works, it's okay. If it works but it doesn't work, it's also okay. If it doesn't work and it refuses to work, it's kind of okay. We tried our best. And if it doesn't work but it manages to work in the end, we agree that's really okay, because life is full of surprises anyways. Nun gibt es also eine Rechnung, die daraus entsteht, aus dieser These, dass also ja, verschiedene Möglichkeiten des Funktionierens dieses Gerätes möglich sind, wobei der Künstler ganz klar offen lässt, dass das Ding auch durchaus im Zweifelsfall nicht funktioniert. Und wir werden es erstmal nicht erfahren, denn der TÜV lässt ja den Versuch bisher nicht zu. Ganz klar ist aber, dass also diese Arbeit das Scheitern ihrer selbst offen lässt. Das ist also hier keine Konstruktion, die darauf ausgelegt ist, am Ende ein bestimmtes Fazit zu erzeugen, das dann einen ja, positiven Wert im Sinne unseres beispielsweise Wirtschaftssystems, also eines Gewinns, mit sich führt. Aber, und das ist wahrscheinlich die andere Ebene, würde ich jetzt spontan kommentieren, wenn es nicht funktioniert, funktioniert ja vielleicht doch auch etwas, ist vielleicht ja trotzdem auch ein Gewinn übergeblieben, also die Erkenntnis, dass und was an dieser Schaukel, dieser vor- und zurückrollenden Schaukel nicht funktioniert, genügt ja womöglich als Erlebnis, als Erfahrung, als ja, Motivation für diesen künstlerischen Erfindergeist, der sich in diesem Gerät hier widerspiegelt. Zu diesem, ja, zu dieser Maschine, dieser Rollschaukel, die ja natürlich etwas von einem Perpetuum mobile hat, wenn sich denn mal jemand hineinbegeben hat, sehen wir noch einige Zeichnungen angebracht, die ganz fein und so ein bisschen mit einer Art Patina versehen hinter Glas an die Wand geklebt sind. Das sind ja, Konstruktionszeichnungen oder Abläufe von Versuchen, könnte man sich vorstellen. Hat so ein bisschen was aus einer Tüftlerwerkstatt, in der man dann Produktionsskizzen oder hier auch, das sieht so ein bisschen aus, ich finde, und zwar eine Art Excel-Tabelle, da sind Plusse zu sehen und still a pleasure, not anymore. Und dirty, dirty, dirty. Also da ja, kann man vor allem staunen. One way or another, they will fly. Und wir fliegen jetzt weiter zu den Arbeiten von Kostas, die sich ja, in dem zweiten Raum und dann aber auch hinten in dem großen Raum verteilen. Die Arbeiten erstmal an sich von ihm scheinen stark ja, auf Findlinge zurückzugehen. Objet trouvé, sagt, glaube ich, der Kunsthistoriker dazu. Also bestimmte Materialien, Reste von etwas, das, so das Klischeebild wäre wahrscheinlich, wie Strandgut irgendwo angespült worden ist. Die Arbeiten von Kostas sind also erstmal etwas, das mich anzieht. Ich habe Lust, darauf zuzugehen. Sie scheinen rätselhaft, sind ganz ruhig in sich geschlossen. Und dann erst manchmal auf den zweiten Blick geben sie eine ganz neue, weitere Ebene auf, indem man nämlich dann den Titel dazu nimmt, der hier jeweils ganz sauber und ordentlich an die Wand gepinnt ist. Und wir gehen an diesem Glaskasten vorbei und sozusagen rechts nach hinten in den Raum. Da sehen wir einmal drei Holzblöcke, die mit so Metallriemen zusammengeschnürt zu sein scheinen. Und unter ihnen liegt ein Stapel Steine, kleine Pflastersteine, würde ich mal schätzen, sind das. Sie lassen sich jetzt nicht näher beurteilen, genauso wenig wie die Holzblöcke, die könnten überall her sein. Der Titel der Arbeit ist Nation Building. Und wir haben also diese drei Holzblöcke, die sich, ja, ich würde sagen, eigentlich schützend um diese Steine herum aufstellen. Also zwei liegen flach. Ein dritter Holzblock liegt darüber. Das Ganze sieht ein bisschen aus wie ein Gebäude, sieht nach Architektur aus, wie ein Architekturmodell oder auch ein, ja, ein Schutzraum für diese Steine, die ja tatsächlich eigentlich viel härter sind als dieses Holz, das durchaus auch schon Alterungsspuren besitzt. Aber vielleicht haben wir es hier zu tun mit einerseits einem Kommentar auf das, was also hinter sich hinter dem Nation Building verbirgt. Also wenn ein Staat sich gründet oder aber wenn in der internationalen Politik ein Konstrukt, das man als Land ansehen könnte, in seiner Landwerdung, in seiner Stabilisierung als ein solcher funktionierender juristischer etc. Apparat, wenn das unterstützt werden soll, auch dann spricht man von Nation Building, also ein Vorgang, der durch dieses Building eigentlich schon auch immer etwas Künstliches erfolgt, also da greift jemand künstlich ein und baut etwas. Das Bauen ist ja etwas, das nicht erstmal ein, also natürlich bauen auch Vögel ihr Nest, aber es ist ein, wenn man so möchte, kultureller Vorgang. Also etwas wird in die Hand genommen und gemacht und man lässt es nicht machen. Und damit sind wir auch wieder natürlich insgesamt bei Begriffen, die alle auf eine Architektur zurückgehen. Das, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, ist etwas, was einem immer wieder begegnet, wenn es um Begriffe von Staatlichkeit und von Organisation zwischen Menschen geht, dann greifen wir ganz oft anscheinend ganz automatisch auf Begriffe aus der Architektur zurück. Und diese Skulptur, die zeigt das für mich eigentlich auch ganz deutlich. Es ist ein, obwohl die Materialien relativ massiv aussehen, irgendwie ein fragiler Moment, der sich da auftut. Diese Steine, die doch relativ ängstlich eigentlich unter diesen Holzblöcken zu verstecken scheinen, aufeinander türmen, um möglichst vielleicht nicht nass zu werden oder was auch immer sie außerhalb dieser schützenden Holzkonstruktion zu bedrohen scheint, um sich hier also als mögliche Nation, und natürlich bin ich mir sicher, dass der Künstler das relativ vielen Fragezeichen versehen würde, hier als eine Nation zusammenschließen. Wir gehen noch weiter und schauen uns vorerst die letzte Arbeit von Kostis Velonis an. Sie steht ganz in der Mitte des Raumes. Wir sehen da eine Art Leiterkonstruktion, helle Holzbalken, die oben zusammen genagelt sind und vorne so drei große dunkle Holzsprossen drauf haben. Und links auf dieser Leiter obendrauf montiert ist ein rot und orange angemalter Holzstamm, der da wie eine Sonne, wie ein Feuerkörper beinahe drauf zu schweben scheint, aber doch auch deutlich darauf eigentlich irgendwie sitzt. Von vorne ist also diese Schnittstelle, wo der Baum durchgeschnitten wurde, orange angemalt, von hinten rot, das sieht man, wenn man rumläuft. Außerdem sind ja noch so verschiedene möglicherweise technische Angaben auf den hinteren Holzstangen zu finden. Da ist eine 8, ein C, ein A zu finden. Vermutlich waren diese Holzgestänge mal Teil einer größeren Konstruktion. Der Titel der Arbeit lautet From Labor to the Sun. Also, ich würde mal frei übersetzen, so viel wie von der Arbeit zur Sonne. Und das klingt doch gleich, ja, nach Arbeiterliedern, so ein bisschen nach Kommunismus, Sozialismus, Völker zur Sonne und wie die dann immer so heißen. diese Texte, also etwas, was von der Seele kommt, in der Gemeinschaft, ja, wie ein großes Ideal, möglicherweise wie eine Formel für eine Utopie, gesungen, gekrölt, mit dem Brustton der Überzeugung vorgetragen wird. Also von der Arbeit, vielleicht auch durch die Arbeit, zur Sonne, die Erzählung eines großen Aufstieges wahrscheinlich, die Überlegung, die Hoffnung, der Wille, es durch das, was man tut, zu etwas zu schaffen. Denn die Sonne ist ja doch eigentlich immer eine Art Sehnsuchtsort. Die Sonne spendet all das Leben auf unserer Erde. Sie macht uns warm, sorgt auch vielleicht für neben der menschlichen Wärme, dem Miteinander, dafür, dass es uns wohl geht. Wenn die Sonne aufgeht, stehen wir auf und werden tätig. Dann beginnen wir mit der Labor, mit der Arbeit. Und wenn sie untergeht, dann legen wir uns auch nieder. Also unser Lebensrhythmus ist durch diese Sonne einerseits geprägt und verbunden eben mit der Arbeit. Und all das fällt mir jetzt hier so spontan bei dieser Arbeit ein, die natürlich damit wahrscheinlich so der kritischste Kommentar ist, den wir bisher hier gestoßen sind. Trotzdem dabei irgendwie auch wahrscheinlich einerseits sich bei dem Nation Building anknüpft, andererseits wahrscheinlich auch ganz nah dran ist an der Schaukel. Also die Frage, was bedeutet es denn, wenn wir arbeiten, wenn wir auch etwas bauen, um damit irgendwohin zu gelangen? Wo wollen wir hin und warum diese ganze Mühe? Kommen wir zur Sonne nur, wenn wir hart arbeiten? Wie müsste die rollende Schaukel anders konstruiert sein, damit wir sagen würden, sie ist effektiv, sie ist ökonomisch sinnvoll? Das verbindet diese Arbeiten. Ich glaube, das ist auch etwas, das man hier in den Skulpturen von Melones immer wieder sieht. Und diese, ja, erstmal so beinahe stumpf wirkenden, vornehmlich aus Holz konstruierten Skulpturen dann doch ganz, ja, nicht mal fein, aber ganz, ganz konkret und relativ überlegt auch da Fragen an den Betrachter und in diesem Fall jetzt an mich hier richten. Und dabei aber eben ihre ironische Komponente nicht verlieren. Also die Sonne, die wir da oben sehen, die ist schon ziemlich schnell als eine solche zu erkennen und die sieht auch irgendwie warm aus und hat da auch so kleine Strahlen, die in dieser Holzschraffur von ihr weggehen. Und trotzdem ist natürlich ganz klar nur ein Symbol dafür. Und damit natürlich auch ein Symbol für etwas, das ja eben immer nur als etwas Symbolhaftes betrachtet wird. Also in den Arbeiterparolen oder in den kommunistischen Manifesten oder wo auch immer man zur Sonne, zum Fortschritt, zu einer besseren Welt, zu einer Utopie vielleicht hinschreitet. Immer dort ist die Sonne nur etwas Symbolhaftes, so wie der Vogel für uns in seinem Vogelhaus auch nur ein Symbol für etwas ist. Also wir interessieren uns vielleicht so gar nicht dafür, was er da mit dieser Hütte würde machen wollen, wie er sich damit wohlfühlt oder nicht. Wir bleiben mal mit den Gedanken bei den Utopien, aber laufen weiter und beschäftigen uns nun mit dem dritten Künstler dieser Ausstellung, mit Stefan Burger, der eine ganze Serie konzipiert hat für diese Ausstellung, die Tagesstätten für psychische Gesundheit 1 bis 8, die alle auch hier für die Lothringer Kunsthalle entstanden sind und wir hören mal kurz rein. Ja, willkommen in der Tagesstätte für psychische Gesundheit 7, die da auch heißt 48 Stunden, ich bin ich. Die Musik kommt übrigens von Rafael Skoczek, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, oder Skosek. Und der Titel dieses musikalischen Stückes heißt Sickness is Rebellion 1 bis 3. Nun, also, die Tagesschritte für psychische Gesundheit. Bleiben wir bei dem übergeordneten Titel dieser Arbeit. Es geht hier, es scheint hier also um einen Ort, Hort und um eine Stätte zu gehen, in der Menschen, die möglicherweise als nicht psychisch gesund eingestuft wurden, von wem auch immer und auf welcher Grundlage auch immer, sich aufhalten. Und wir stehen jetzt hier links hinten in der Lothringer Halle sozusagen gegenüber der Toiletten vor einer großen, langen, vor allem Bank. Ich würde mal schätzen, dort könnte beinahe eine ganze Fußballmannschaft Platz nehmen. Über ihr hängt eine Mischung aus Lampenschirm und Tonglocke. Aus ihr heraus kommt der eben vernommene Sound. Dieser Schirm besteht aus Materialien, die etwas, ja, die zusammengeklebt, geleimt wirken, unterschiedlich transparent sind. Das scheinen Stoffe, Textilien, Plastikartiges zu sein. Am Ende der Bank, wenn wir sie entlang schreiten, sehen wir das 48-Stunden-Deodorant des FC Bayern München. Dieser Geruch, der also wohl über 48 Stunden hinweg haften bleiben soll und seinen Geruch verströmt, der hat die große Unterzeile hier noch bekommen, Mir San Mir. Also wir riechen alle gleich, wir riechen alle nach dem FC Bayern und das 48 Stunden lang. Das ist natürlich ein ganz tolles Versprechen. Wir wollen doch alle wie Sieger riechen und Sieger ist natürlich nur der FCB, das ist klar. Links daneben finden wir dann, ja, Anorak, Mischung aus Bomberjacken und Polarexpeditionsmaterial. Es scheint sich da um Jacken möglicherweise für Puppen oder Barbie-Puppen oder ähnliches zu handeln, die hier über das linke hintere Ende dieser Bank gestülpt sind. Und dazu eben immer wieder der relativ gleichbleibende, viertelgetaktete Drum-Sound. Der klingt ein bisschen stumpf. Der klingt vielleicht nach Rebellion, vielleicht aber auch nicht, wie es der Titel sagt. Die Frage wäre, ob sozusagen Sickness is Rebellion, ob derjenige, der psychisch krank ist, einer ist, der nur gegen das ist, was alle anderen machen, der sich querstellt, weil er rebellieren möchte gegen das ewig Gleiche, das da hier ja so überall eindeutig zu herrschen scheint. Sickness is Rebellion. Ich habe gerade selbst am Wochenende Das Leben meiner Mutter von Oskar Maria Graf gelesen. Der hat sich im Ersten Weltkrieg, wie er darin beschreibt, und er beschreibt da so ein bisschen seinen eigenen Werdegang. Ich weiß nicht, inwiefern er das aufschönt oder nicht, das ist aber auch egal. Auf jeden Fall weigert er sich, kommt er letztlich um den Kriegsdienst herum, da er sich als psychisch krank darstellt. Und er macht das vor allem dadurch, dass er nur lacht erstmal und dann gar nichts mehr sagt und schweigt und somit um den Kriegsdienst herumkommt, und damit ist in seinem Fall tatsächlich Sickness Rebellion gegen das eben, was von ihm eingefordert wird. Wer sich lang genug auf dieser Bank hier niederlässt und sich mit dem Mir San Mir Duft betäubt, dem wird es vielleicht ähnlich gehen. Wir gehen weiter, aber hier in die Ecke, kurz vor die Toiletten, ein weiterer Teil der Tagesstätten für psychische Gesundheit. Und diese Arbeit ist tatsächlich mit Sicherheit von der Idee hier in situ sehr gut angebracht. Also hier in dieser Ecke sehen wir nämlich eine kleine, ja, das ist keine wirkliche Aussparung in der Wand, aber da ist so ein Rechteck zu sehen. Da war mal irgendwas, was da jetzt nicht mehr ist. Jedenfalls liegt passend davor ein weiteres Rechteck, und zwar aus rotem Stein. Genannt wird der wohl die Schweinfurter Blutwurst-Marmorplatte. Und darunter, das ist dann ein schöner Link, vielleicht kommt der ein oder andere Besucher auch so drauf, vielleicht erinnert das einen regelmäßigen Museumsgänger an einen anderen Kunstort hier der Stadt, nämlich wir lesen Leihgabehaus der Kunst. Da scheint also der blutrote, der Blut- und Bodenmarmor zu sein, den sich Adolf Hitler hier in dem Haus für die deutsche Kunst gewünscht hat, der ja auch ganz ähnlich in Berlin zu finden war, in einigen der großen repräsentativen Bauten, die von Speer oder hier eben von Trost, das Haus der Kunst, ja, eingebaut wurden. In der ehemaligen Reichskanzlei, beispielsweise von Albert Speer, wurden ganz, ganz verschiedene Marmorsteine verwendet, die aber eben nur aus deutschen Gebieten zu stammen hatten. Und da wurden dann auch keine Kosten gespart. Hier wird auch keine Vorsicht gespart, denn diese Marmorplatte liegt, das sehen wir, wenn wir uns leicht Richtung Boden neigen, auf Tempotaschentüchern, auf ungeöffneten Packungen von Tempotaschentüchern ist diese Platte also gebettet, sieht aber, oder es vermittelt trotzdem nicht den Eindruck, als ob sie sonst kaputt gehen würde. Für mich sieht das irgendwie eher hier in der Installation anders aus, aber da mag ich mich täuschen. Für mich wirkt es so, als ob diese Platte eigentlich von der Wand abgenommen wäre und als ob sozusagen das untere jetzt der Platte, so wie sie da liegt, also die Tempotaschentücher Fassade oder Fläche, als ob diejenige gewesen wäre, mit dieser Idee könnte es vielleicht sein, spielt der Künstler, die hier vorher in den Raum hereingeragt hat. Und als ob also irgendjemand, irgendein mutiger Aufklärer, einer, der sich von diesen ganzen kranken Fassaden eben nicht blenden lassen möchte, als ob der die abgenommen hat, als ob der die aus der Wand herausgekippt hat und wir also nicht mehr in dieser Tempotaschentücherkulisse hier leben, sondern jetzt sehen, dass da eigentlich jede Menge, ja, Schmutz und Schönheit zugleich dahinter steckt. Also dieser blutrote Marmor, der in dem Fall auf eine furchtbare Diktatur hinweist und auf Bauvorhaben, die so heute nicht mehr nachvollziehbar sind, aber trotzdem natürlich, wenn wir uns diese Schraffuren anschauen, dieses Muster in diesem Stein, da sind auch teilweise Grüntöne dann darin und ja, eine Ziseliertheit im Detail, die dann doch auch irgendwie wunderschön ist. Und für mich stellt das so ein bisschen die Frage, während ich jetzt hier an den Toiletten vorbei weitergehe, ob da nicht ganz oft nur ein ganz, ganz kleiner Spalt auch dazwischen ist, zwischen der Schönheit und dem Brutalen. Und das, finde ich, zeigt diese Installation ganz gut. Nun stehen wir bei den Löwen, nicht mehr bei den Bayern, bei der Löwenbräu-Gaststätte, die da, wo sonst vielleicht der Name dieser Gaststätte geschrieben stand, ein Borderline stehen hat. Also oben die Biermarke Löwenbräu und darunter steht Borderline. Und daneben an der Wand sind noch drei Laternen befestigt, die auch so, ja, ganz klassischerweise an Wirtshäusern angebracht sind. Eine Dekoration, die wahrscheinlich auf die alte Tradition dieser Gaststätten hinweisen soll, egal wann sie errichtet sind. Das Bier ist ja immer schon ewig rein und Jahrhunderte alt. Auch oben, da sehen wir so leichte Hopfen oder Gersten sind das und Hopfenpflanzen wahrscheinlich, die da in den mit diesem Metallschild drin sind. Also die Natur ist uns da auch ganz nah und zugleich aber eben der Titel Borderline. Und Borderline ist in diesem Fall mit Sicherheit ganz zweideutig zu betrachten. Denn einerseits ist natürlich Borderline die Beschreibung einer Krankheit, einer Erkrankung, die sogenannte Borderline Personality Disorder. Und somit beschreibt man eigentlich in der Medizin, ja, Menschen, die Probleme haben, über längere Dauer hinweg ihren mentalen Zustand zu kontrollieren, die Aussetzer nach oben und unten haben, die schnell wütend werden oder sehr ungeduldig und rastlos. Und zum die anderen dann auch möglicherweise oder sich selbst wehtun, weil sie damit nicht klarkommen. Und auf der anderen Seite ist natürlich diese Borderline auch grundsätzlich einfach etwas, das eine Grenze markiert. Also zwischen zwei Ländern beispielsweise, eine Border zwischen der einen Nation und der anderen, zwischen den verschiedenen Entitäten, die im Nation Building so konstruiert worden sind. Und in dem Fall aber ist vielleicht dieses Schild auch, das über einem Eingang zu einer Gaststätte steht, markiert möglicherweise auch die Grenze zwischen dem Außen- und dem Innenraum, also zwischen dem Raum, dem Ort, den man dann betritt, der Löwenbräu-Gaststätte namens Borderline und dem Straßenleben davor. Und da ist natürlich jetzt zumindest hier im Kontext der Tagesstätten für psychische Gesundheit die Frage für mich, wenigstens im Raum. Ich habe da öfters das Gefühl, wenn man sich in solchen Kneipen, in München nennt man die ja auch gerne Borzen, aufhält und auf eine solche weist dieses Schild eigentlich hin, für mich, dass das eigentlich auch kleine Anstalten nicht unbedingt für Kranke sind, aber für etwas Soziales, etwas, das da zwischen den Menschen stattfindet, das sonst eben nicht passiert. Also ein Ort, an dem man aufgehoben sich fühlen kann, wo ein Miteinander noch da ist, wo da auch so ein bisschen natürlich das Soma fürs Volk, und zwar in diesem Fall in der Materialität eines Löwenbräu-Bieres gereicht wird, um das ganze Kranke da draußen, das nämlich das Kaputte sozusagen auch genannt werden könnte, um das irgendwie zu, ja, befrieden, um dafür zu sorgen, dass alle nicht durchdrehen bei all dem Irrsinn, den wir da alle Tag für Tag, mit dem wir konfrontiert werden, sondern stattdessen lieber noch Häube zu bestellen und irgendwann besoffen ins Bett zu fallen. Und so das Revolutionärste, was ja da noch passiert, ist dann vielleicht das Streitgespräch am Stammtisch. Aber das sorgt nun, mit wenigen natürlich bekannten Ausnahmen, selten für eine Revolution. Ich gehe jetzt noch schnell hier zu diesem einen Sonnenschirm, nur im Vorbeigehen, der doch mitten im Raum hier steht. Holz aus Holzapfelkreut kommt der, oder zumindest das lesen wir auf diesem Schirm, den Stefan Burger wahrscheinlich bedruckt hat, mit etwas, das sich für mich in seiner Abstrahiertheit nicht genauer erkennen lässt. Sieht aus wie eine Töpfer- oder Tonarbeit. Auf dem Tisch unter dem Schirm sehen wir Mundspül, Becher und Zahnbürsten, wieder des FC Bayern, also die gesellen sich zu dem 48-Stunden-Deo, sind von der Größe der Zahnbürsten her wahrscheinlich für Kinder gemacht, für den Nachwuchsverein. Man nennt ja im Fußball, das zumindest war früher so, als ich da noch aktiv spielte, nennt man ja die ganz Kleinen die Bambinis, also aus dem Italienischen leitet man sich das heraus. Und hier haben wir es also mit einer solchen Reiseausstattung möglicherweise für eine Kindermannschaft zu tun. Wahrscheinlich wären die Kinder so groß, dass sie sich diese Becher allerdings gar nicht von diesem Tisch würden holen können. Irgendwie hinterlässt dieses Bild, während ich weitergehe, so einen Eindruck von etwas ganz Klaustrophobischem. Diese lustigen kleinen Becher sehen irgendwie eher traurig aus, wie sie so dastehen, wie die Bürsten ihre Köpfe hängen lassen, wie so halbwelke Pflanzen, vielleicht auch ein bisschen wie so Stadionscheinwerfer manchmal aussehen. Aber es vermittelt eher, ja, die Euphorie eines verwahrlosten Kinderheimes als das Bild von freudig miteinander kickenden Jungs auf einer Apfelbaumwiese. Ja, wir gehen weiter nach vorne, wieder sozusagen Richtung Eingang und gehen noch kurz in den Raum rechter Hand, der sich hier abtut. Auch hier nochmal eine Installation von Stefan Burger, also weitere Teile der Tagesgaststätten. Wir sehen hier Fässer, sieht nach einem Weinfass aus, nach einem großen Briefkasten darüber. Ein ausgerissener Baum. Musik. Auf dem Baum ein Banner des FC Bayern München. Man wird sich da wohl draufsetzen können, oben drauf gedrückt. Sind auch drei Stühle, glaube ich. Also sieht aus, beinahe aus wie eine Stadionbestuhltheit und drunter Bestuhlung und drunter steht dann You'll never sit alone, also angelehnt an das große You'll never walk alone, das ja vor allem beim FC Liverpool, aber auch bei anderen Vereinen als Hymne gilt. Ich glaube, in Deutschland wird das von Bremen beispielsweise oder auch dem VfB Stuttgart gerne angestimmt oder zumindest von den Anhängern dieser Vereine. Soll da große Gemeinschaft also vermitteln. Gemeinsam geht es voran. Hier ist das schon ein bisschen anders. Hier sitzt man halt nun mal gemeinsam. Man bleibt hocken. Das Sitzenbleiben in der Schule kommt einem natürlich in den Sinn. Irgendwie passt das für mich ganz gut zu diesem Bayern-Spray und auch den Spülbechern. Das, die große Gemeinschaft, das euphorische Miteinander transportiert sich nicht auf meine Gemütslage. Der FC Bayern als finanziell erfolgreiches Unternehmen, das solche Merchandising-Produkte wahrscheinlich tausendfach, hunderttausendfach in die Welt verkauft, ist hier das eine. Das andere ist dann doch eher das. Nämlich irgendwie wieder dieser Titel Sickness is Rebellion, also diese zwei anderen Teile dieser Trilogie, wie mir scheint, diese musikalische Installation. Also etwas doch irgendwie Stumpfes und hier in seiner beinahe Art Poverhaftigkeit dieses Baumstammes etwas, das ja etwas verlassen, beinahe melancholisches in den Raum wirft. Ich denke, das ist, um zum Ende zu kommen, dieser Führung etwas, was insgesamt diese Ausstellung stark bestimmt. Also das Changieren zwischen der Utopie im Kleinen und der Überlegung dazu, dass eine Utopie natürlich aber auch immer schon etwas vielleicht Gescheitertes oder Abgebremstes ist. Etwas, das irgendwie eher introvertiert betrieben wird. Also die ganz, ganz große Vision, für die dann vielleicht auch Modelle entwerfen werden, oder die Idee, sich mit Krankheiten heilen zu wollen und dafür Institutionen zu schaffen und dabei aber jedes Mal doch eigentlich nur Versuche vielleicht eher für sich selbst zu unternehmen als für dasjenige, was man da zu ändern versucht. Also die Utopie, die sich, ja, diese Arbeiten beispielsweise von Kostis, die natürlich etwas Bauhausartiges vielleicht suggerieren. Also auch dort wurden ja an den großen Utopien gebastelt und die dann aber eben doch im Kleinen vor allem ihr mögliches Scheitern irgendwie auch dokumentieren. Und so denke ich, ist das ganz ähnlich mit der Schaukel natürlich, die etwas sein könnte, das große Euphorie verbreitet, das einen Riesenspaß darstellen könnte, müsste, sollte, aber eben nirgendwo hinführt am Ende. Und die Frage offen natürlich in den Raum stellt, ob es denn irgendwo hinführen muss, ob wir nicht mit dem ewigen Vor und Zurück auch ganz gut leben können und ob uns nicht nichts anderes übrig bleibt. Aber da ich hier grundoptimistisch diesen Raum verlassen werde und auch unbedingt möchte, glaube ich, dass es hier für mich als Fazit trotzdem um Möglichkeiten geht, aber vielleicht um Möglichkeiten, die nicht so konzipiert sein müssen, dass sie für ein ökonomisches Ganzes zu funktionieren haben, dass sie für jemanden funktionieren, der dann einen monetären Gewinn daraus zieht, sondern dass diese Beschäftigung mit eben solchen künstlerischen Werken, aber eben auch mit Welt, also dazu die Augen offen zu halten, die Phänomene wahrzunehmen, die sich dort, denen wir begegnen, dass daraus immer Ideen entstehen können und ein Leben möglich werden muss und auch möglich ist. Dass diesen teilweise ja auch wirklich klaustrophobisch anmutenden Installationen etwas entgegensetzt. Und das zeigt, dass in all diesen Dingen irgendwie eine Poesie steckt und in dem Ganzen hoffentlich auf alle eine Glückseligkeit wartet. Ich wünsche noch einen schönen Tag und natürlich noch einen vielleicht weiterführenden Aufenthalt, Spaziergang durch die Halle in der Lothringer Straße. Auf Wiedersehen.